Ja, wir wohnen in Turbetal und wir haben natürlich schon ein Privileg. Wir haben solche Nebel, wie ihr habt, überhaupt nicht. Heute Morgen sind wir im Tessin aufgewacht. Die Sonne hat uns beschonnen und hat das ganze Döstal oder auch ein Teil davon so richtig bestrahlt. Und wir haben gesagt, kommen wir recht, vom Süden in Nebel und ziehen da und staunen. Es hat sich auch heute wieder mehr oder weniger bewahrheitet. Aber wir wollen nicht über das Wetter reden. Ich will die Zeit nutzen, die ihr mir gebt, heute über ein Thema zu reden, das mir in diesem Jahr wichtig geworden ist. Und das ist ganz interessant. Das Wort «Sagen» ist unser Jahreslos. Die älteste Frau in unserer Gemeinde hat das Jahreslos gezogen. Und dann ist das Wort vom Sagen in ihrer Hand gsi. Und dann hat der Vorsteher oder der Gemeindeleiter gefunden, Heini, jetzt hast du schon einmal eine Predigt gehabt und ich habe gemerkt, du hättest noch viel mehr zu dem zu sagen. Und jetzt sind wir miteinander, wenn ich Predigt habe, sind wir in diesem Gedanken eingebunden. Und eins von diesen Themen, wo mich bewegt, ist das Sagen von der Beharrlichkeit. Ich werde Gott immer mehr dankbar, dass er einen beharrlichen, treuen, gleichbleibenden, ewigen Gott und Vater ist. Im Gegensatz zu unserer schnelllebigen Zeit. Es fällt dem am meisten auf, wenn man mit der Elektronik unterwegs ist, wie kurzlebig das Ganze ist. Kaum ist es updated, muss es schon wieder updated werden. Kaum hat man ein Betriebssystem, muss man sich schon wieder mit etwas Neuem auseinandersetzen. Und so spürt man in dieser Zeit, wie kurzlebig alles ist. Wie revisionsbedürftig alles zusammen ist. Und da danke ich Gott, dass er ein beharrlicher Gott ist. Dass er zu dem steht, wo er uns gesagt hat. Ganz oben, unabhängig von den Gabriolen, die wir machen. Also, ich kenne jetzt euch weniger, aber ich könnte mir vorstellen, in diesem Jahr hat es auch so verschiedene Gabriolen gegeben in eurem Leben. Im ersten Vierteljahr sind wir mehr oder weniger flach gelegen, weil wir zu viel haben wollen auf das Mal und irgendwie unser Alter unterschätzt haben oder überschätzt haben. Und dann hat Gott den Stecker müssen ziehen. Und wir beide sind mit einer ganz happigen Lungenentzündung nebeneinander in der Wohnstube gelegen. Und der Arzt hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht gleich besser werdet, dann müsst ihr auf Winterthur ins Spital. Und dann haben wir gedacht, es wäre schon schön, wenn wir nicht müssten gehen. Und dann ist es uns so richtig bewusst worden, was für ein Geschenk eine Gemeinde ist. Was für ein Geschenk ein Hauskreis ist, der vital ist, der lebt. Weil die Leute sind dann, wo wir uns nicht mehr bewegen konnten, sie sind da gewesen. Sie haben uns das Essen gebracht, haben die Wäsche gemacht. Alles zusammen hat funktioniert, ohne dass man kehren musste, wie der Berner sagt. Ohne dass man stürmen musste. Ohne dass man einem anderen musste zu spüren geben, es wäre schön, wenn du begreifen würdest, dass wir jetzt Hilfe nötig hätten. Es lebt. Und das freut mich, dass wir eben in der Kishona Vila so wieder ein Heim gefunden haben, nachdem dass wir von da weggegangen sind. Also das Auto musste abgestoßen werden und dann, das ist schon eine Überzeugung, die geworden ist, über die Jahre weg. Es ist auch gut, dass meine Frau auch so beharrlich war auf diesem Gebiet. Dass wir miteinander zu dem Punkt gekommen ist, dass wir das abstoßen wollen. Und damit ist der Weg zu euch, zu lang geworden, von der Zeit her viel zu aufwendig und die Gemeinschaft wäre gar nicht möglich gewesen, wirklich zu leben. Jetzt zu der Beharrlichkeit. Sagen von der Beharrlichkeit. Wir haben ja in der Natur so Tiere, die beharrlich unterwegs sind. Und ich bin froh, dass wir einen Gott haben, der in aller Geschwindigkeit, wo wir heute unterwegs sind, ganz beharrlich mit jedem von uns sein Ziel versucht zu erreichen. Er tut es uns nicht aufzwingen. aber er ist der, der uns in seine Gegenwart hineinstellen will. In seine Gegenwart hineinrufen, zuerst einmal. Und dann, dass wir ihn Herr sein lassen, dass in unserem ganzen Sein in seine Herrschaft sichtbar werden. Und zu diesem Gedanken wollen wir jetzt ein bisschen uns damit auseinandersetzen. Da sagen, das ist Gottes Werk. Sagen ist immer ein Geschenk. Sagen ist kein Verdienst. Und ich werde das heute Morgen mit euch versuchen, rauszufiltrieren aus dem Alten Testament mit ganz bekannten Menschen. Wir haben hier einen Text, wo Gott Abraham gesagt hat. Und dort kommt schon zum Ausdruck, wer was macht. Heute lebt man ja in der Gesellschaft, das spürt man immer wieder ganz irgendwie, wenn man unterwegs ist und noch im Beruf innen ist. Hast du dein Ziel für den heutigen Tag? Hast du dein Ziel erreicht am heutigen Tag? Oder wie war das? Und ich bin so froh, dass Gott uns als der beharrlich segnende Herr immer wieder bewusst macht, schon im Alten Testament, und ich will dich zum großen Volk machen. Merken Sie, das Wörtchen machen, das kommt ja bei uns. Wir sind Macher oder Tuner. Aber wir machen immer etwas. Und jetzt müssen wir lernen, umdenken. Sobald dass wir unter Gottes Herrschaft sind, ist das ich will machen, nicht ich, sondern das sagt Gott. Und ich bin da und sage, Herr, dein Wille geschehe. Auch manchmal mit Zähneknirschen. Weil dann bin ich ja nicht der Erste, sondern der Zweite. Und Gott sagt schon zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen, beschenken und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. In den heutigen Tagen hört man ja immer wieder, was die FIP sich alles dürfen leisten. Und ich bin so froh, dass der lebendige Gott uns heute Morgen sagt, wer mich gross machen will. Nicht ich muss mich gross machen. Nicht ich muss unter allen Umständen versuchen, einen Weg zu finden, damit die Leute mich wahrnehmen. Damit die Leute mich in die Mitte stellen. Sondern, dass Gott das macht. Das gibt seitdem, dass ich das entdecke und immer mehr versuche, nach dem auszustrecken und zu leben, das gibt eine enorme Gelassenheit. Das gibt eine enorme Ruhe. Ich muss nicht brillieren. Und ich muss nicht da im Spott vom Licht stehen. Sondern Gott sorgt dafür, dass durch mich sein Licht, sein Segen, seine Kraft zum nächsten Dorf übergehen. Und Menschen merken, in dieser Person lebt etwas, das ich so nicht kenne. Und der Abraham hat das buchstabieren. Er hat dann auch versucht, wie wir es eben auch versuchen, ganz menschlich Gott nachzuhelfen. Weil er ja keine Kinder bekommen hat. Und das ist eine Not bis zum heutigen Tag. Gottes Beharrlichkeit, Gottes Segen, das heisst für mich konkret, Gottes Segen ist da, auch wenn ich über weite, weite Strecken von dem Ganzen nichts wahrnehme, nichts spüre. Aber er hat sein Wort, so wie er es Abraham gesagt hat, hat er auch über dich und mich ausgesprochen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen geben. Du bist für mich von Bedeutung. Wir kommen zu einer zweiten Person, die auch noch ausleuchten und ansprechen will. Das ist der Jakob. Das ist für mich so ein Modell geworden, wie der Petrus im Neuen Testament. Für Gottes Beharrlichkeit. Ich weiss nicht, wie vertraut ihr seid mit dem Jakob, aber Jakob hat doch überall immer wieder durch seine List, durch seine Kraft, durch seine Weisheit versucht, für sich selber Vorteil herauszuwirtschaften. Er ist also ganz aktuell. Jede Firma macht genau das, was der Jakob gemacht hat. Und das fasziniert mich. Das Wort Gottes ist wirklich top aktuell. Man muss nur irgendwie sich versuchen, darin hineinzuleben. Und der Jakob hat alles sich selber zugeschrieben. Ich habe die Herde vermehrt. Ich habe den Esau können überlisten. Ich habe es fertig gebracht, dass ich jetzt da stehe, wo ich bin, mit grossen, vielen Herden. Und das hat dazu geführt, dass es zu einem ganz gewaltigen Kampf gekommen ist zwischen ihm und einem Diener Gottes. Dort am Jabbok. Dort sind die beiden einander begegnet. Und es ist zu einem Machtkampf gekommen. Und Gott dort, er hat gesagt, wenn ihr das nachlesen im 1. Mose 32, 27 und das Ganze drumherum: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Nach all diesen Jahren, wo der Jakob versucht hat, durch eigene Kraft, durch eigene Weisheit, schon zwischen ihnen wieder von Gott die Stimme gehört hat, hat er sich mit Gott angelegt. Und weil er ja immer Sieger war, und ich glaube, das ist für solche Leute, die in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und überall immer zuvorderst stehen, immer Sieger sind, immer Recht bekommen haben, immer die erste Person waren. Sei das auch in der Familie oder wo auch immer. Die Situation gibt es immer wieder. Und der Jakob hat sich mit Gott angelegt. Und es ist erstaunlich, was Gottes Wort sagt. Du hast gesiegt. Du hast gesiegt. Aber jetzt stelle ich in deinem Leben die Weichen, damit du meine Güte, meine Beharrlichkeit ganz neu darfst erleben und erfahren. Und manchmal braucht es, also das erste Vierteljahr haben wir auch gesagt, Gott hat bei uns den Stecker müssen ziehen. Sonst wären wir vielleicht gar nicht mehr da. Wir haben uns gegenseitig in aller Liebe, wenn man so pensioniert ist, oder hat mehr Zeit füreinander. Dann kann man sich aber auch in den Diensten, in den Aufgaben, die man tut, ich habe mir wohl den Titel zugelegt, Pastor im aktiven Ruhestand. Und das ist eine Überaktivität geworden. Wir haben überall versucht, das Beste zu geben, das Maximum daraus zu holen. Und plötzlich Stecker ziehen. Und das erste Mal, wo wir erlebt haben, wenn eine Lungenentzündung einen packt, so richtig packt, dann hat man für nichts mehr Kraft. Man ist irgendwie am Boden. Und hat mich zu tiefst innen beschämt, als ein Kollege angerufen hat und mich gefragt hat, hey, du hast gleich bei uns Predigt, kannst du mir das Thema sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, Moment bitte. Ich sage das heute Abend. Und wisst ihr, was ich am Abend von diesem Tag haben müssen sagen, meinem Kollegen? Weißt du was? Ich habe einfach nichts in meinem Hirn. Es ist einfach lauter nichts. Einfach ein Blackout. Und dann hat er gesagt, mach nichts, bis dann wirst du sicher wieder besser zu Weg sein und dann hast du schon ein Thema. Und so war es. Aber ich musste zu dem mal lernen stehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Jakob nach all dem, was er gelebt hat, in der Begegnung mit Gott, nach dem, dass er ihn ja gefragt hat, wer bist du? Und was hat der Jakob gesagt? Das ist das ganze Sündenbekenntnis vom Jakob, denn in dem Augenblick, wo er gesagt hat, Gott gegenüber, ich bin Jakob. Und in dieser Aussage hat er zum Ausdruck gegeben, wer der Jakob wirklich ist, wer er war bis zu dem Punkt, wo er Gott in die Finger genommen hat. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Listige. Ich bin der Betrüger. Und ich merke, so kann es nicht weitergehen, wenn du als der beharrlich, mir liebende Gott willst zum Ziel führen und aus mir eine grosse Nation machen. Mein Sieg und meine Siege, die ich errungen habe, länger für dein Projekt, das du hast für mich, überhaupt nicht. Aber ich danke dir, dass du so ein beharrlicher Gott bist und mich nicht hast lassen, in all meiner Verschlagenheit, in meiner List, in meinem der Nächste versuchen, über den Tisch zu ziehen. Und in diesem Vers inne, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, kommt so eine richtig tiefe Sehnsucht beim Jakob auf, für mit Gott, dem beharrlich uns beschenkenden Herr dürfen, lernen unterwegs zu sein. Und ich hoffe, dass das Wort Gottes immer wieder bei euch die Sehnsucht auslöst, dass er der erste Platz dürfen hat und er mit mir den Weg geht, den er mir zeigen will. Und in diesen Versen, im Kapitel 31, 32 und der folgenden, wird uns bewusst, im Zwiegespräch zwischen Jakob und Gott, wir müssen erkennen, immer neu, dass geistliche Sachen nie aus eigener Kraft gelöst werden können, obwohl mein Fleisch mich immer wieder dazu verleiten will. Wir versuchen doch immer wieder, geistliche Sachen auf unsere menschliche Ebene abzubrechen. Nicht schlecht, wenn es unserem geistlichen Leben dient. Aber letztlich, wenn wir geistliche Sachen mit eigener Kraft lösen wollen, mit menschlicher Kraft und Weisheit, wie es der Jakob gemacht hat, führt uns nie zum Ziel. Aber die Erkenntnis braucht es. Und Gott will dich und mich immer wieder, jeden Tag neu, dort anführen. Der Weg zur Erkenntnis ist auch das, dass Segen Gottes ein Geschenk ist, ein Geschenk bleibt und nie Verdienst kann sein. Das ist etwas, was der Jakob immer wieder gemacht hat. Er hat alles, was er erwirkt und erwirtschaftet hat, auf seinen Namen, auf seinen Verstand, auf seine Kraft hat er überschrieben. Das habe ich erwirtschaftet. Und Gott ist in dieser Zeit gar nie erwähnt worden. Vielleicht müssen wir auch mal über die Bücher gehen. Wie stehe ich in meinem Leben, in meinem Alltag, wenn es um Verdienste geht? Sind es wirklich Verdienste? Oder ist es nicht Gottes grosse, segnende Beharrlichkeit, die mich zu dem anwachsen lassen? Und wäre es nicht der Zeitpunkt, dass ich würde lernen, mit dem Jakob zusammen ihm die Ehre zu geben? Erkennen, und das ist beim Jakob auf zwei Ebenen, er ist ja geflohen dann vom Laban, auf zwei Ebenen nötig gewesen. Er hat sich mit dem Laban müssen versöhnen und er hat sich mit dem Esau müssen versöhnen. Und das ist eine lange, lange, lange Geschichte gewesen. Das war manches Jahr dazwischen gewesen, wo er über den Tisch gezogen hat mit dem Linsengericht, wo er den Vater betrogen hat, wo er bald am Sterben war und nicht mehr viel gesehen hat. Und die Mutter hat mitgespielt in dem Ganzen. Sie kommt ja aus der Familie vom Laban und damit war das Usus gewesen, dass man einander so ein bisschen über den Tisch gezogen hat. Und dann merkt er, was für eine grosse Verantwortung wir als Eltern haben, den Kindern gegenüber. Wenn wir als Eltern immer wieder in dieser Mentalität leben, mit eigener Kraft, vorne zu sein, die Leute über den Tisch ziehen, da sind wir die besten Lehrer und da müssen wir keine Stunde in die Schule gehen, dass wir das lernen, kopieren und verinnerlichen. Und der Jakob hat das voll verinnerlicht, was die Eltern gelebt haben oder was seine Frau auch gelebt hat. Und das ist in die Familie reingekommen und war stärker gewesen, wie das Denken, das der Jakob eigentlich hätte können haben. Das andere, was auch der Weg dazu ist, dass ich das merke, dass ich überhaupt mich einlasse auf Gottes Geschenk, auf Gottes segnende Beharrlichkeit, die mit mir unterwegs sein will, ist es wichtig, dass ich mich einlasse, wie der Jakob es dort gemacht hat, auf eine ganz persönliche, intensive Beziehung zu ihm. Es reicht nicht, wenn ich Gott vom Hören sagen kenne. Es reicht nicht, wenn man einfach irgendwo in der Gemeinde bekannt gemacht wird. Der Jakob hat sich mit Gott müssen auseinandersetzen. Und das ganz persönlich. Er hat die eigene Verantwortung müssen wahrnehmen. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Und er hat nicht gesagt, jetzt hast du so manches Jahr Mischbauen. Hast mich nicht mit einem Wort erwähnt. Hast alles auf dein Konto geschrieben. Jetzt vergiss es. Nein, Gott ist so barmherzig mit dem Jakob, dass er ihn wieder einbindet tut. Und das kommt zum Ausdruck, indem er einen neuen Namen gibt. Nicht mehr Jakob, sondern Israel. Der Jakob hat also in seinem Leben und in all dem, was er erlebt hat, eine ganz persönlich tiefe Sehnsucht bekommen nach Versöhnung. Mit Gott zuerst und dann auch mit seinem Nächsten. Mit seinen Nächsten. Und das war nicht einfach für Jakob. Sich versöhnen mit jemandem ist nie einfach. Das heisst ja zuerst und vor allem, ich muss ja sagen, dass ich falsch gelegen sein könnte. Dass ich etwas Falsches gemacht habe. Auch wenn es aus meiner Sicht überhaupt nicht verkehrt war. Aber wer bin ich? Und das würde ja auch zum Ausdruck geben, dass ich mich vorne anstelle. Versöhnung ist wichtig. Und Gott hat Jakob dort angeführt. Er hat ihm in dem Kapitel voran gesagt, Jakob, jetzt kommt die Zeit, wo du wieder heimgehen sollst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur eine schöne Herausforderung war, sondern dass das wie ein Blitz aus heiter hellem Himmel in ihn eingefahren ist. Boah, wenn ich heimgehe, begegne ich meinem Bruder, meinem Erzfind. Was soll das Ganze? Hier habe ich Frieden, warum soll ich jetzt plötzlich wieder heimgehen? Das heisst, ich habe eigentlich auch keinen Frieden mit dem Laban. Es ist auch nicht alles so, wie ich will, das stinkt mir. Aber Gott hat angefangen, hat ihm eine Sehnsucht geschenkt, für heim zu gehen. Und das heisst, sich zu versöhnen mit dem Esau. Das Interessante ist, Gott markiert den Zeitpunkt zur Versöhnung. Manchmal denken wir, jetzt sollten wir das schnell, hopp, hopp, über den Tisch bringen. Gott hat Zeit, er ist beharrlich. Aber er will uns dort anführen, wie er es mit dem Jakob auch gemacht hat und mit dem Esau. Im 1. Mose 31, 3, und der Herr sprach zu Jakob, zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft. Das ist noch spannend. Zu deiner Verwandtschaft. Hä? Geht's noch? Das bin ich doch davor gesprungen. Und jetzt kommst du und sagst, zu deiner Verwandtschaft. Ausgerechnet dort, wo der Konflikt ist. Er lässt ihn nie dort stehen. Und das finde ich überwältigend, schon im Alten Testament. Ich will mit dir sein. Versöhnung kann wirklich nur dann geschehen, wenn ich mich an dem festhalten kann. Ich wage den Schritt im Namen Jesu. Ich wage den Schritt im Namen vom Vater und nicht aus eigener Kraft. 1. Mose 32, 2 und 3. Jakob aber zog seinen Weg. Und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager. Und nannte diese Stätte Mahanaim. Wenn wir herausgefordert werden, durch das Segen vom beharrlichen Gott in Versöhnung einzutreten, dann rüstet er uns aus und der Chorus oder das Lied, das wir am Schluss gesungen haben, war so ein guter Vorbot, eine gute Vorbereitung auf den Gedanken. Dann stellt er uns seine Herrschaft zur Verfügung, dass es geschehen darf. Weil das ist sein Wille. Dass wir als Versöhnte mit ihm und mit dem Nächsten dürfen unterwegs sein. Denkt nie, du musst es aus eigener Kraft tun. Er hat dem Jakob sein ganzes Heerlager verheißen. Ich bin mit dir. Ein Sinnbild, das uns ermutigen kann. Und Begegnung und Gewissheit mit dem lebendigen Gott, dass er da ist als der Helfende, der gibt ein ganzes tiefes Verlangen nach der Wahrhaftigkeit. Das hat ja beim Jakob gefehlt. Der hat so gelernt, sich durch das Leben durchzuschlängeln. Und er hat den Graubereich voll ausgelebt. Und es war ihm wohl dort innen. Aber als er Gott begegnet ist und als er sich in diesen persönlichen Kampf eingelassen hat mit ihm, dann hat er sich wahrgenommen, wie er in Gottes Augen wirklich ist. Und er kommt zum Punkt, wo er zusammengebrochen ist. Herr, ich bin zu gering, aller deiner Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Errette mich von der Hand meines Bruders. Da merken wir, wie tief innen die Furcht, die Angst, obwohl das Gott ihm das Heerlager verheißen hat, gegenwärtig ist. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter, samt den Kindern. Der Jakob, der alles selber versucht hat zu machen, bricht zusammen. Ich fürchte mich. Ich habe Angst. Gott kann mit dem sehr gut umgehen. Und es ist meistens so, dass er dort darauf wartet, bis ich zum Punkt komme und sage, ich kann nicht mehr. Ich brauche voll und ganz deine Hilfe. Und der Jakob hat das erlebt. Das Segen von der Beharrlichkeit Gottes hat in seinem Leben eine ganz neue Erkenntnis ausgelöst. Und über die wollen wir miteinander noch nachdenken. Als ich das so ein bisschen hin und her bewegt habe, ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, im Lesen der Bibel, unter dem Segen von der Beharrlichkeit Gottes zu bestehen und zu leben, lebt sich besser in der Gemeinschaft. Wenn ich das alleine aus eigener Kraft machen müsste, wäre bei mir Gefahr, sehr schnell und sehr stark wieder zurück ins alte Muster zu fallen. Aber wenn ich in einer Gemeinschaft eingebunden bin, dann habe ich Stützen von links und rechts, dann habe ich hoffentlich Brüder und Schwestern, die mich mal fragen, du sag mal, was ist das Motiv zu dem? Oder ich weiß nicht, ob man es vielleicht schon gar nicht mehr wagen, so zu fragen. Aber lassen wir uns hinterfragen. Ohne, dass wir gerade ausflippen und nachher uns schon wieder selber verrechtfertigen. Das sind so Mechanismen, die einfach passieren. Und das Leben in der Gemeinschaft, unter dem Segen von der Beharrlichkeit Gottes dürfen sein, haben wir ein gutes Vorbild in Mose und in seinen Helfern. Sie waren in Auseinandersetzung, sie waren im Kampf. Und jetzt lesen wir 2. Mose 17, 12. Aber Mose wurden die Hände. Moment. Ich muss noch eins weitergehen, jetzt stimmt es wieder. Excuse. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn ihm hin, dass er sich darauf setze. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Dass der Mose für sein Volk, das unten im Tal gekämpft hat, konnte er oben behalten, hat er einen Hur und einen Aaron gebraucht, die ihm geholfen haben, die Arme oben zu behalten. Dass der Kontakt zu Gott intakt geblieben ist. Und ich glaube, das ist auch für unser Leben nötig. Wir brauchen Brüder und Schwestern links und rechts, die uns, wenn wir am Boden sind, sagen, Heini, jetzt kannst du es nicht mehr, aber wir beten für dich. Wir sind mit dir unterwegs, wir stützen dich, wir glauben an dich, wir haben das Vertrauen, weil du unter dem Segen Gottes stehst, jetzt aber unter Umständen so nicht mehr kannst erfahren. Und deine Kraft nicht ausreichend tut, dass du die Hände kannst oben behalten kannst. Das ist eigentlich etwas Einfaches, oder? Aber versuche es mal einen Tag. Merkt ihr, Gott braucht immer wieder unsere Grenzen. Er spricht sie immer wieder an. Schlicht unmöglich. Aber wenn wir miteinander die Hände ausstrecken zum lebendigen Gott, dann kann etwas passieren. Und das Zweite ist, überwindet Abweisung. In unserem Volk, in unserem Land, in unserer Umgebung, wo wir drinnen leben und in den Ländern, haben wir heute ein Thema, das uns ganz stark bewegt. Das ist das Abgewiesensein. Und wir haben das auch in der Schweizer Geschichte mit den Kindern, die in diesen Heimen mussten sein. Sie waren Abgewiesene. Sie waren abgewiesen von einer Gesellschaft und sind dort interniert gewesen. Und wir haben ein ganz gutes Beispiel. Wir lassen uns manchmal schnell abweisen. Wenn jemand so ein bisschen arrogant auftritt und sich so ein bisschen stellt, dann werden wir klein wie ein Müsli. Und hoffen, dass es noch ein Loch gibt, wo wir verschwinden können. Wir haben im Neuen Testament eine Begebenheit von einer Witwe und einem Richter. Und da haben wir das Gefälle. Eine Witwe hat damals nichts gegolten, ausgestoßen, arm. Und der Richter war da oben gewesen. Der hat über das Leben können entscheiden. Und das Faszinierende bei dieser Frau, obwohl dass sie immer wieder abgewiesen worden ist, sie hat die Abweisung überwunden. Im Vertrauen zum lebendigen Gott, der gesagt hat, ich bin ein beharrlicher Gott und ich wache über dir, dass die Witwen und die Waisen zu ihrem Recht kommen. Und da kann der Richter heissen, wie er will. Da kann er ein Starrichter sein. Er richtet nichts aus, wenn er den Menschen verachtet. Und im Lukas 18, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Da haben wir das Vorbild im beharrlichen Gott. Er lässt nicht nach, die in seine Gemeinschaft hineinzuziehen. Und das Letzte. Lass dich nicht reduzieren auf deine Herkunft. Das passiert so schnell. Und das kommt in unserem Wortschatz immer wieder zum Ausdruck. Ich weiss, von was ich rede. Ich bin halt nur. Ja, wenn ich wäre so wie du. Wenn ich so begabt wäre wie du. Aber ich bin halt nur. Ich bin halt nur. Und mein Name, ich manchmal muss ich ein bisschen ärgerlich darüber lachen, aber wenn Deutsche mit mir reden, dann habe ich natürlich ein doppeltes Problem. Ich bin ein Heini und ich bin ein Depp. Spürt ihr die Nuance? Dann haben wir ein doppeltes Problem. Und darum, wenn ich mit Deutschen rede, dann bin ich nie Heini, weil das können sie fast nicht sagen, weil sie immer an etwas anderes denken, sondern bin ich der Heinrich. Und dann ist es schon gut. Und dann können sie mit dem zweiten Namen auch besser umgehen. Aber wir als erlöste Menschen stehen unter dem Segen Gottes, einem Segen von einem beharrlichen Gott, der nichts anderes will, als mich in seine Gemeinschaft hineinzunehmen, damit ich Königskind werde. Sein erlöste Königskind. Und jetzt lasse ich mich nicht mehr reduzieren auf meine Herkunft. Ich habe eine Biografie, das hat jedes von euch. Und die ist nicht immer rosig, ist nicht immer gut. Aber seitdem, dass wir Kinder Gottes sind, müssen wir uns nicht mehr reduzieren auf unsere Herkunft. Wir haben nämlich eine neue Herkunft bekommen. Erlöst durch Jesus Kind. Kind vom Höchsten, Kind vom Größten. Und da haben wir ein Beispiel im Neuen Testament, Matthäus 15, von dieser kananäischen Frau. Und das ist ganz aktuell. Jesus antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Spürt ihr, das lebt bis heute? Soll ich etwas vor den Hund werfen? Und das Denken regiert viele Köpfe. Und da steht die Frau, die nicht zum Volk Israel gehört, vor Jesus an und sagt ihm ganz keck, sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Das ist für mich so ein richtiges Sagenwort. Die Frau hat sich nicht reduzieren auf ihre Herkunft. Und nicht einmal, wo Jesus das Wort Hund ins Maul nimmt. Und sie damit einstuft für nicht zur Familie gehörend. Lass dich nicht reduzieren auf deine Herkunft, sondern bleib dran. Gott, der Beharrliche, will dich segnen, damit ich, du, mir beharrlich festhalten an Gottes Zusage. Amen.